Morgen miteinander. Ja. Ich habe ja vor längerer Zeit angefangen mit dem ersten Petrusbrief. Ja, und möchte heute am ersten Petrusbrief weiterfahren. Ich komme nicht so schnell vorwärts, weil ich entweder an 4 Tagen Predigten habe, wo das dann nicht reinpasst, oder dass ich sonst ein bisschen weniger dazu gekommen bin, hier zu predigen. Vor diesem Text heute habe ich ziemlich Respekt, weil er ist recht herausfordernd und kann auch am einen oder anderen in den falschen Hals kommen. Auch mir selber. Es ist aus dem Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 17. Ich lese aus der Gemeinschaftsübersetzung. Da lesen wir, liebe Brüder, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten zur Einsicht kommen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung, dem Kaiser, weil er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind, um die zu bestrafen, die Böses tun, und die auszuzeichnen, die Gutes tun. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt. Handelt als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Böse nehmen, sondern wie Knechte Gottes. Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Es ist, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ach, warum habe ich nur den ersten Petrusbrief ausgelesen? Es ist für mich doch recht herausfordernd. Aber ich möchte kurz zurückblenden, weil es schon länger her ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seinem großen Erbarmen wiedergeboren hat oder neugeboren hat, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. So hat der Brief angefangen von Petrus. Im ersten Kapitel, Vers 3, also Gott wird gepriesen, dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat, dass er Neugeburt geschenkt hat. Ich sollte Hochdeutsch sprechen, ja, ist besser. Ja, Gott hat uns wiedergeboren, hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Wie das? Durch die Auferstehung von Jesus Christus. Aber wird das uns nun einfach so zuteil? Es ist denen gegeben, die zum Glauben gekommen sind. So schreibt der Petrus in den ersten Versen, dass er diesen Brief an die Auserwählten sendet, die als Fremde, und dann zählt er da verschiedene Gebiete auf, von Gott, dem Vater, ausersehen und durch den Heiligen Geist geheiligt wurden, zum Gehorsam Jesu Christi gegenüber. Also, der Petrus schreibt diesen Brief gezielt an Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind und ihre Hoffnung haben, darin, dass Christus auferstanden ist, dass er der lebendige, auferstandene Erlöser ist. So hat Petrus seinen Brief begonnen. Und dann im Kapitel 2 hat er darauf hingewiesen, was das nun bedeutet für diese Menschen, die da zum Glauben gekommen sind. Und als erstes zeigt er auf, dass diejenigen zu einer heiligen Priesterschaft auserkoren, auserwählt wurden. Zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen, lesen wir im Vers 5. Und dann schreibt er weiter in Vers 7, euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Welche Ehre? Als ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten, oder in der Elberfelder Übersetzung steht da, die Tugenden Gottes verkündigt. Ihr, die ihr aus der Finsternis zum Licht in Jesus Christus berufen seid. Also Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, die eine lebendige Hoffnung haben. Und diese Hoffnung, dieser Glaube soll sich bewähren. Und hier fährt er nun weiter in diesem Vers 11 bis 17 und dann auch noch weiter bis ins Kapitel 4 hinein, weist Petrus darauf hin, was das nun für das praktische Leben bedeutet. Der Glaube soll nicht einfach etwas sein, das wir wissen, das wir gelernt haben, wie das 1x1 in der Schule oder das ABC. So ist es, so steht es geschrieben, so lernen wir es in- und auswendig. Nein, es soll einen Einfluss haben in unser Leben, in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind. Er beginnt deshalb auch mit einer Art Definition. Welche Stellung zur Welt und ihren Normen die Gläubigen haben? Wer zum Licht Gottes berufen ist, unterscheidet sich in seiner Einstellung zu dieser Welt. Mein Titel, Leben im Licht, über diesem Text. Für den Menschen ohne Gott ist die Welt und das, was diese Welt zu bieten hat, das höchste Gut. Wie oft hören wir die Aussage, Hauptsache gesund. Ja, was nützt uns Gesundheit, wenn wir für die Ewigkeit verloren sind? Ist also Hauptsache gesund das höchste Gut? Niemand bleibt sein Leben lang gesund, sonst gäbe es keinen Tod. Also Hauptsache gesund gibt keine Hoffnung. Und das ist generell so, die Welt kann keine wirkliche Hoffnung bieten. Und wenn, dann ist es eine vorübergehende Hoffnung und es braucht immer wieder etwas Neues, etwas anderes. Natürlich gibt es auch Ideologien, Religionen und alle versprechen irgendwie eine gewisse Heilserfahrung. Und doch ist das letztlich immer wieder weltbezogen. Auch diese Ideologien, viele, und das kommt heute immer mehr auf, sind Agnostiker, Atheisten. Interessant ist, dass diese Agnostiker heute zum Teil Gemeinschaften bilden, ähnlich wie unsere Gemeinden, und zusammenkommen und einen Agnostiker-Gottesdienst feiern. Dann lernen sie da nicht das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, das wir hier irgendwo aufgelegt haben, sondern sie lehren dann das agnostische Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott. Aber sie feiern diesen Anlass als Familie, das ist ein Familienfest und da ist alles ähnlich, fast, das hat religiösen Charakter. Die Welt, die Jesus Christus, die Gott zur Seite schiebt, baut sich Ersatzreligionen. Und leider hat auch das Christentum Zeiten gehabt, wo sie Machtmissbrauch geübt haben. Es ist schon interessant, wenn wir sehen, wie jede Religion in sich selber versucht, Macht auf Menschen auszuüben. Ob das der Islam ist, ob das der Buddhismus ist, ob das der Hinduismus ist, der verstärkt sichtbar wird, gerade in Indien mit dieser neuen Regierung. Sie versuchen, Macht auszuüben und alle, die anders denken, auszuschließen. Und leider ist das auch im Christentum schon oft passiert. Und ich sage, ich habe mir hier in Klammern geschrieben, dass das christlich-religiöse Fehlentwicklungen sind. Das ist nicht entschuldbar und ist nicht von der Bibel her begründbar, wenn christliche Konfessionen Macht über Menschen ausüben und andere ausschließen und verfolgen, wenn sie nicht glauben. Aber all diese Bewegungen, egal ob sie religiös sind oder anders geartet, Sie bleiben hängen an dieser Welt. Was die Welt bietet, ist letztlich das einzig Sichere. Auch der Islam kennt keine Heilssicherheit, keine Heilsgewissheit. Hinduismus und Buddhismus schon gar nicht. Nun schreibt Petrus, dass die Christen, wir Christen in dieser Welt, Fremdlinge und Gäste sind. Was ist ein Fremdling? Was ist ein Gast? Wir können das jetzt an den ganzen Flüchtlingsfragen herausziehen. Welche Bedeutung haben Fremdlinge? Sie sind oft unerwünscht. Man schiebt sie ab, man nimmt sie nicht auf, sie gehören nicht dazu, sie haben irgendwo eine Heimat verlassen, suchen eine neue und haben Riesenprobleme, in diese neue Heimat integriert zu werden, oft auch selbst verschuldet. Aber sie sind Fremdling und so bezeichnet die Bibel uns, dich und mich, wenn du an Jesus Christus glaubst, als Fremdling in dieser Welt. Wir gehören irgendwie nicht dazu. Wir haben kein Recht aus geistlicher Sicht in dieser Welt. Eigentlich komisch, denn diese Welt gehört ja Gott. Er hat sie geschaffen. Sie widerspiegelt seine Herrlichkeit, seine Schöpferherrlichkeit. Aber es ist eine gefallene Welt und der Fürst dieser Welt nennt Jesus Satan. Und darum sind wir Fremdlinge, weil wir nicht zum Fürsten dieser Welt gehören. Fremdlinge und Gäste, was ist ein Gast? Unsere Hotellerie lebt von Gästen in der Schweiz. Am liebsten gut zahlende Gäste, die sich einiges leisten und dann haben sie Gaststatus, sie werden freundlich behandelt, bedient, solange sie bezahlen. Wehe, du bezahlst deine Konsumation nicht, dann hört die Freundlichkeit dann bald auf. Aber sie sind Gäste und in dem Sinn auf Zeit. Nicht Sie gehören nicht dazu. Letztlich haben sie nichts zu sagen. Sie haben nichts zu sagen darüber, wie das Hotel geführt werden soll. Sie haben nichts zu sagen, wer politisch etwas zu sagen haben soll in dem Land, in dem sie sich aufhalten und so weiter. Petrus schreibt also im Vers 11, wir sind Fremdlinge und Gäste. Und Fremdlinge und Gäste in dem Sinn sind nicht integriert. Und auch Jesus betont das in seinem Gebet in Johannes 11, wo er schreibt, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Also Jesus sieht hier, dass er weggeht, hinweg zum Vater. Und er sieht seine Jünger, die hier zurückbleiben. Johannes 17, Vers 11. Und dann sagt er weiter im selben Kapitel, Verse 14 und 16, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Jesus bezeugt hier, dass die Jünger, die ihm nachfolgen, eine andere Stellung haben. Wenn sie auch in dieser Welt sind, sind sie doch eben nicht Weltbürger im geistlichen Sinn. Sie sind Reich Gottes Bürger. Und Jesus sagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Darum sind Christen, obwohl sie in dieser Welt leben, eben Fremdlinge, weil ihr Bürgertum, ihre eigentliche Heimat Gottes Reich ist, Gottes Herrlichkeit ist. Dazu sind wir berufen. Und dann sagt er noch, auch im Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also Jesus lässt uns ganz bewusst in dieser Welt, in der Auseinandersetzung mit dieser Welt und auch in der Auseinandersetzung mit dem Bösen in dieser Welt. Er nimmt uns nicht hinaus, sondern er will, dass wir uns als Christen in dieser Welt in eigentlichem Feindesland bewähren. Und darum habe ich dem Text die Überschrift gegeben, Leben im Licht. Vers 12, Leben im Licht unter den Heiden. Da lesen wir, führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten zur Einsicht kommen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Als Heiden galten Menschen außerhalb vom Volk Israel, die Nicht-Juden. Bei Petrus geht es hier um die Völker, unter denen diese Gläubigen leben. Das ist ja am Anfang des ersten Petrusbriefes, ist das Gebiet umschrieben, wo Petrus die Gläubigen anschreibt. Also es geht hier um die Völker, in denen die Gläubigen leben. Aber das ist natürlich, die Aufzählung ist natürlich nicht abschließend. Das gilt auch für Europa. Dort ist Asien, Kappadokien, also Vorderasien, Kappadokien, Bithynien und so weiter, allenfalls so im Gebiet Türkei, vielleicht noch bis Griechenland. Aber das gilt für Europa, das gilt für die Schweiz, das gilt für Uster, das gilt für Wetzikon genauso. Nur hat der Petrus diese Städte nicht gekannt damals. Vielleicht hätte er Uster erwähnt, wenn er Uster gekannt hätte, wer weiß. Oder Wetzikon. Und dann schreibt er, führt ein rechtschaffenes Leben. Als Christen sollen wir nicht berechtigte Anklagen auf uns ziehen. Das heißt, unser Verhalten soll keinen Anlass geben, für die Außenstehenden, die nicht im Glauben stehen, uns anzuklagen, weil wir unanständig, betrügerisch und so weiter ein Leben führen, das kein Zeugnis ist, das nicht zu einem Leben mit Jesus Christus passt. Unser Alltag muss geprägt sein von der Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben. Und da merken wir, das geht nicht mehr nur um ein Wissen um das Heil in Jesus Christus, sondern da geht es um das praktische Leben. Wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Heute, gestern, heute, morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, zu Hause am Computer und so weiter. Wo und wie lebe ich mein Leben? In Psalm 1 schreibt David: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also auch schon David in Psalm 1 zeigt da, es gibt einen Unterschied, ob jemand gottesfürchtig lebt oder eben nicht. Unser Leben im Licht soll ungerechtigte Vorwürfe an uns, sage jetzt mal, im Keim ersticken. Es soll erkannt werden, dass das ungerechtfertigte Vorwürfe sind. Das heißt, dass wir uns nichts zu Schulden kommen lassen, so viel an uns liegt, so viel wir uns bewusst im Alltag bewegen. Wir haben das schon im Alten Testament gesehen bei Daniel. Daniel war einer der Höchsten im Königreich des Nebukadnezar. Das Reich wurde später unter Belsazar persisch, medopersisch. Und da kam ein Darius an die Regierung. Und Daniel war wieder einer der hohen Staatsmänner unter Darius. Und da hatte er Gegner. Und die versuchten, Daniel zu Fall zu bringen. Das war ihnen ein Dorn im Auge, wie Daniel lebt, als gottesfürchtiger Mann. Und sie haben etwas gesucht, um ihn anzuklagen vor dem König Darius. Und sie haben nichts gefunden, außer dass er Gott dient. Und sie mussten irgendetwas inszenieren, dass dieser Gottesdienst oder diese Anbetung Gottes verboten wird, um ihn danach anzuklagen, dass er Gott dient und damit ein Gesetz übertritt. Und dann kommt die Geschichte der Löwengrube. Und das sollte eigentlich auch unser Maßstab sein. Wieso sollen wir uns mit weniger begnügen? Alles andere wäre doch Selbsttäuschung. Wir können doch nicht sagen, wir sind Christen und dann ist egal, wie wir leben. Das geht doch nicht auf. Gott hat uns aus der Finsternis, in Jesus Christus aus der Finsternis zum Leben im Licht berufen. Also nehmen wir das doch ernst. Es reicht nicht, wenn wir sagen, Hauptsache, jetzt nicht gesund, sondern Hauptsache, ich glaube an Jesus. Jesus selber sagt, viele kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum? Ich gehe davon aus, dass das alles reine Lippenbekenntnisse ohne Fundament sind bei diesen Menschen. Herr, Herr, reicht nicht. Die Verse 13 bis 15 zeigen uns dann, wie dieses Leben im Licht auch in Bezug auf unsere Staatsbürgerschaft aussieht. Unterwerft euch dem Herrn um des Herrn willen. Haben wir das gehört? Um des Herrn willen. Wem? Der menschlichen Ordnung. Also Petrus zeigt nun hier, dass die menschliche Ordnung in dieser Welt nötig ist. Dass Gott sie eingesetzt hat. Unterwerft euch um des Herrn willen jeder, nicht nur einiger, jeder menschlichen Ordnung, dem Kaiser, weil er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind, um die zu bestrafen, die Böses tun und die auszuzeichnen, die Gutes tun. Petrus geht hier von einer gerechten, korrekten Regierung aus. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt. Also Petrus sagt hier sozusagen in Übersetzung das, was Jesus gesagt hat auf die Frage hin, sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Er übersetzt das nun oder erweitert das nun, indem er sagt, unterordnet euch diesen Staatsordnungen. Jesus sagte, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und das hat aber Grenzen. Es gibt Dinge, die wir dem Kaiser nicht geben sollen. Zum Beispiel göttliche Verehrung. Zur damaligen Zeit, vermutlich zur Zeit von Petrus, war Nero der Kaiser. Und Nero hat sich als Gott, als göttlicher Kaiser bezeichnet und forderte Anbetung. Da war er nicht der Einzige. Und das haben die Christen nicht getan. Denn göttliche Verehrung gehört allein Gott. Oder in der Apostelgeschichte, als die Oberen den Petrus und Johannes verbieten wollten, das Evangelium zu erzählen, haben sie gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo die Regierung gegen Gottes Willen handelt, sind wir berechtigt, Widerstand zu leisten. Aber ansonsten haben wir die Verpflichtung, uns der Regierung unterzuordnen, dem Kaiser eben die Steuern zu zahlen oder der Statuster oder dem Staat, dem Bund. Also Bundessteuern, kein Thema, die werden bezahlt, ist das klar allen? Jetzt kommen dann die Rechnungen. Also wir als Gemeinde schicken noch keine Rechnungen, aber wir könnten sie auch versuchen. Also, da sind wir verpflichtet. Steuern, Zölle und andere Verpflichtungen gegenüber dem Staatswesen, da sind wir, haben wir uns unterzuordnen. Und ich denke, nur dass ich das auch mal gesagt habe, in diesem Zusammenhang ist für mich auch klar, dass Christen den obligatorischen Militärdienst leisten. Das gehört auch in unserem Land zur Unterordnung unter den Staat und vor allem in einem Land, das keine Angriffskriege führt, das eine Milizarmee hat, um sich selbst, um seine Grenzen zu verteidigen. In dem Sinn ist Militärdienst aus meiner Sicht absolut korrekt und gehört zur Unterordnung, zur Einordnung ins Staatswesen unseres Landes. Auch politische Ämter sind in diesem Sinn für Christen kein Tabu. Ich weiß, dass es Christen gibt, die sagen, Christen sollten nicht politisieren. Ich bin auch dagegen, dass man von der Kanzel her politisiert. Das heißt aber nicht, dass Christen nicht in politische Ämter gehen sollen. Das wäre ein falsches Verständnis. Genau Daniel, den ich erwähnt habe, war ja Staatsmann. Nehemia war Staatsmann. Das gab es schon im Alten Testament. Es ist aus meiner Sicht biblisch nicht haltbar, dass Christen keine politischen Ämter ausführen sollten. Aber es ist nicht jedem gegeben. So wenig wie jeder auf die Kanzel soll und predigen, so wenig soll jeder einfach irgendein politisches Amt übernehmen, nur damit er besehen wird, jetzt zum Beispiel auf den Plakaten. Wer sein Foto unter die Leute senden will, der kann das ins Facebook stellen. Da braucht man kein politisches Amt dazu. Ja, ihr versteht, was ich meine, hä? Aber wo und wie auch immer wir leben, wir unseren Auftrag haben, es soll im Licht Jesu Christi geschehen. Auch in diesen Bereichen, auch in politischen Bereichen, keine Versprechungen, die gar nicht haltbar sind. nur um Stimmen zu gewinnen. Keine faulen Kompromisse, die die Ethik und Moral des christlichen Denkens widersprechen. Das haben wir nicht nötig. Wenn wir das brauchen, wenn wir solche Kompromisse brauchen, um gewählt zu werden, dann stelle ich auch die Frage, ist das wirklich der richtige Weg? Wir sind in erster Linie und zuletzt Gott gegenüber verpflichtet, nicht den Menschen. Vers 16, komme weiter. Leben im Licht als freie Menschen. Handelt als Freie, schreibt hier Petrus. Aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Böse nehmen, sondern wie Knechte Gottes. Also die Freiheit, die kann auch falsch verstanden sein. Ja, ich bin von Christus frei gemacht, ich kann tun und lassen, was ich will. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Dann sage ich, du bist als Christ befreit, wirklich dazu, um nach Lust und Laune zu leben? Fragezeichen. Was ist mit frei gemeint? Christus meint und Petrus meint auch genau das, wir sind frei gemacht, von der Sünde zu dienen. Der Gemeinde in Thessalonich schreibt Paulus, ihr seid frei geworden, habt euch bekehrt, weg von dem Götzendienst, der euch versklavt hat, hin zu Gott, zu dienen dem lebendigen Gott. Diese Freiheit beinhaltet eben den Dienst an Jesus Christus, den Dienst Gottes zu tun. Deshalb ist die Freiheit des Christenmenschen, so lautet ja eine Schrift von Martin Luther, von der Freiheit des Christenmenschen, ist nicht im Sinn von tun und lassen, was ich und will, gemeint, sondern in der frei zu dienen dem lebendigen Gott, in der Verpflichtung Gott gegenüber. Petrus schreibt deshalb auch, dass diese Freiheit nicht missbraucht werden soll, eben in einem falschen Verständnis angewendet wird, um irgendwelche Vorteile oder persönliche Bereicherung zu erhaschen oder unberechtigte Ehre und so weiter. Die Freiheit, die er meint, ist gebunden an unser Leben im Glauben an Jesus Christus. Denn hier ist ja der Angriff. Der Gegner, die Feinde Gottes, der Teufel, das Böse, will uns verhindern, Jesus Gott zu dienen. Aber wir sind befreit davon. Wir müssen uns nicht wegabbringen von diesem Dienst des Glaubens. Und so schreibt dann, ist dann gemeint, niemand soll für sein böses Verhalten, Betrug, Hartherzigkeit, Geiz, Streitsucht, Rechthaberei, Verleumdung und so weiter angeklagt werden können. Andererseits bedeutet diese Freiheit, dass wir uns nicht an Menschen und Sachen binden, anstelle von Gott. Wir sind dazu befreit, anstelle des Weltgeistes den Geist Gottes in uns wirken zu lassen. Darum geht es. Und nun noch der letzte Vers. Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Nun fordert Petrus zum Schluss, wie wir uns allen Menschen gegenüber verhalten sein sollen. Er schreibt, erweist allen Menschen Ehre. Na, da kann man sich auch wieder fragen, wie ist das zu verstehen? Als Christen gehen wir ja davon aus, dass Jesus die Schuld der Welt getragen hat. Das sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und Johannes schreibt im ersten Brief, in seinem ersten Brief, Johannes schreibt im ersten Brief, Jesus ist gestorben für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Was bedeutet das? Wenn nun Petrus sagt, wir sind allen Menschen Ehre schuldig, dann heißt das, dass dann will er damit aufzeigen, dass jeder Mensch die Zeichen Gottes, die Schriftzüge, die Handschrift Gottes in sich trägt. Auch wenn er Gott fremd ist, auch wenn er Gottes Leugner ist, Gott ablehnt. Aber Gott ist der Gott des Lebens. Kein Mensch, kein Mensch hat sein Leben unabhängig von Gott. Überall, bei jedem Leben ist Gottes Handschrift sichtbar. Und wenn wir in dem Sinn dem Menschen Ehre geben, und das heißt nicht ihn verehren, sondern respektvoll behandeln, auch den Feind, ich kann das auch nicht, keine Angst, ich kann es auch nicht. Feinde respektvoll behandeln ist etwas vom Schwierigsten, vom Schwierigsten. Aber Gott hilft uns. Das heißt nicht, dass Gott uns das, dass Gott das eben nicht fordert, dass das nicht sein Maßstab ist. Es ist sein Maßstab, weil der Mensch Geschöpf Gottes ist. Träger des Lebens sind, haben die Handschrift Gottes in sich. Darum sollen wir Menschen den nötigen Respekt geben. Weil Jesus die Schuld für alle getragen hat. Kein Mensch, egal wie arm, wie reich, wie sozial oder unsozial, gut oder böse, hat sein Leben aus sich selbst. Auch die Stellung, und das ist noch interessant, wenn wir dann hier eben auch von liebt die Brüder, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser, auch ein Staatsmann hat seine Stellung nicht aus sich selber, so sagt Jesus zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und auch Daniel zitiert in einem Gebet zu Gott, im Daniel 2, Vers 21, sagt er, du Gott setzt Kaiser ein und setzt sie wieder ab. Könige setzt du ein und setzt sie wieder ab. Also Gott hat auch das in der Hand. Ehre geben heißt nicht vor Ehrfurcht erzittern und diese Leute sogar fast anbeten, sondern einfach Respekt haben ihnen gegenüber. Denn sie sind in Gottes Hand und nicht in unserer. Und das gilt auch für Feinde, so lesen wir schon in den Sprüchen 25,21, hungert deinen Feind, so speise ihn. Naja. Und dann geht gegenüber Glaubensgeschwistern Petrus noch eine Stufe weiter. Mit dem komme ich zum Schluss. Petrus sagt in Bezug zu den Glaubensgeschwistern, liebt die Brüder oder Geschwister. Also hier geht es nicht nur um den Respekt einander gegenüber, sondern liebet einander. Und da lehnt er sich an Aussagen, die Jesus selber gemacht hat, zum Beispiel Johannes 13, 34, 35 sagt Jesus zu den Jüngern, nach der Fußwaschung, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und warum? Oder das ist nicht das Einzige, warum, aber er sagt dann, darum werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Hier ist die Gemeinschaft gefordert, hier sind wir gefordert. Wie leben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um? Ja, pflegen wir überhaupt diese Gemeinschaft? Man kann nicht sichtbare Liebe üben, die Nachbarn sehen, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Geht nicht. Was sollen die dann sehen? Sichtbare Gemeinschaft der Liebe kann nur geschehen, wo Gemeinschaft gepflegt wird. Und das können wir lernen. Apostelgeschichte 2,42 gibt uns ein Beispiel, wie die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, gelebt haben, in der Gemeinschaft. Ich denke, hier geht es auch darum, ums Gebet, um Fürbitte, Ermutigung, Ermahnung gegenüber einander. Gemeinsam Bibel lesen, studieren, austauschen. So war das in Apostelgeschichte 2,42. Dann das Abendmahl, die Gemeinschaft, wie wir sie heute haben, am Sonntag, mit Abendmahl zum Beispiel. Lieben tut man nicht mit Absenz, sondern indem man da ist, mit den Geschwistern zusammen Zeit verbringt. Absenz ist eher ein Zeichen, ich sondere mich ab. Ich will für mich sein. Ich bin nicht bereit zur Gemeinschaft. Liebe ist anders. Aber lassen wir uns das sagen? Stößt das auf Widerstand? Vor dieser Aussage habe ich selbst mich ein bisschen gefürchtet heute. Und doch denke ich, sie sollte mal erwähnt werden. Ich hoffe und bete, dass wir wirklich zu echter Gemeinschaft bereit sind. Amen.